weiß wie Schnee, kühl wie Wind. Milch gibt dem Körper, was er braucht. So bleibt er fit und das weißt du auch. Denn nur die Milch macht. Von Milch, Eiweiß bis Calcium, Mineralstoff bis zum Vitamin. Du brauchst nicht zu suchen, da ist alles drin. Drum trink sie pur, sie schmeckt so toll. Es gibt keine Frage, was man trinken soll. Denn nur die Milch macht.
Denn nur die Milch macht. Ein Werbespot aus dem Jahr 1992. Zum überaus enthusiastischen, fröhlichen Song gibt es natürlich auch ein passendes Musikvideo. Hier sieht man Sportlerinnen und Sportler, wie eine Turnerin, ein Stabhochspringer, natürlich auch noch zwei Karatekämpfer, die Bretter zerschlagen und viele weitere Superhelden. Aber auch der einfache Mann beweist seine Stärke, indem er ganz locker lächelnd Liegestütze macht. Die Botschaft ist klar. Milch ist gesund, hat Vitamine, Calcium und alles, was der Körper benötigt, um super leistungsfähig zu sein. Denn nur die Milch macht's. Seit dem Spot im Jahr 1992 hat sich in der Werbeszene nicht viel verändert. Immer noch zeigt uns die Werbung, dass das Milchtrinken zum Groß und Stark werden und bleiben dazugehört. Auf den Milchverpackungen sehen wir glückliche Kühe, grasend auf grünen Weiden, so wie wir uns das eben vorstellen wollen. Doch sind wir noch auf dem aktuellen Stand der Dinge? Ist Milch wirklich gesund? Leben Kühe auf der Weide oder führt uns die Werbeindustrie und deren Marken an der Nase herum? Fangen wir bei den Milchkühen und ihren tatsächlichen Leben als solche an. Denn dass die Kuh für uns Milch gibt, ist nur dann möglich, wenn sie schwanger ist. Ich sprach mit der Tierrechtsaktivistin Sandra Franz von Animals Right Watch, kurz Arriva, über die Schwangerschaft von Milchkühen.
Also grundsätzlich ist es so, dass Kühe genauso wie alle anderen Säugetiere auch nur dann Milch geben, wenn sie ein Kind zur Welt gebracht haben. Das heißt, in der Milchindustrie müssen die Kühe jährlich neu geschwängert werden. Und dann ist es so, dass nach der Geburt werden Mutter und Kind in der konventionellen Tierhaltung eigentlich direkt nach der Geburt getrennt und in der Biotierhaltung dürfen sie einen Tag oder vielleicht ein paar Tage zusammen verbringen. Und diese Trennung bedeutet für Mutter und Kind natürlich erhebliche psychische Belastungen. Also die rufen oftmals noch tagelang nacheinander. Also für die Kühe sieht es dann letztendlich so aus, dass sie im Grunde ihr gesamtes geschlechtsreifes Leben gleichzeitig schwanger sind und Milch geben.
Das bedeutet eine starke, lebenslang andauernde Belastung für die Mutter. Die Vorstellung, sein ganzes Leben lang schwanger zu sein und nie eines der geborenen Kinder großziehen und bei sich haben zu können, ist sicherlich für jede Mutter eine grausame. Die überaus sozialen Milchkühe müssen dieses Leiden täglich hinnehmen. Den weiblichen Kälbern blüht nach ihrer Geburt dasselbe Schicksal. Sie werden selbst zur Milchkuh. Die männlichen Kälber eignen sich nicht für eine reguläre Mast. Ihr Weg führt bereits nach wenigen Wochen als Kalb in den Schlachthof. Die nahezu lebenslange Schwangerschaft der Kühe, das Entreißen ihrer Kinder und die damit verbundene Belastung für den Körper der Tiere sind nicht die einzigen Qualen, die sie erleiden.
Kühe von heute, die geben täglich 50 Kilo Milch, manche Hochleistungsrassen auch noch mehr. Und nur mal zum Vergleich, für die Ernährung eines Kalbes reichen 8 Kilo Milch pro Tag. Also das heißt, die Kühe von heute geben ungefähr 6-mal mehr Milch, als sie das natürlicherweise tun würden. Und diese hohe Milchleistung ist natürlich auch nur möglich, weil sie, also zum einen durch die Zucht natürlich und zum anderen, weil sie proteinreiches Futter bekommen, für das der Rinderorganismus aber auch gar nicht ausgelegt ist. Also es sind Wiederkäuer, die eigentlich ballaststoffreiches Gras und Heu und so weiter essen und diesen Sojaschrot und was sie dann bekommen, damit kann der Organismus eigentlich gar nichts anfangen. Das eben auch noch die schrecklichen Haltungsbedingungen und so weiter sorgen einfach dafür, dass der Körper total schnell ausgelaugt ist. Sie leiden auch an verschiedenen Krankheiten aufgrund der Zucht und aufgrund der Haltungsbedingungen und geben einfach immer weniger Milch. Sie sind für die Betriebe nicht mehr rentabel und das heißt, dass sie eben nach 5 Jahren geschlachtet werden. Die natürliche Lebenserwartung von Kühen liegt dagegen bei 15 bis 20 Jahren. Also alle Milchkühe, egal ob bio oder konventionell, werden noch im jugendlichen Alter getötet.
Wie Sandra Franz von Arriva, Animals Rights Watch, bereits erwähnt hat, werden die Milchkühe trotz ihrer erheblich längeren Lebensdauer bereits im Alter von 5 Jahren geschlachtet. Diese 5 Jahre leben sie allerdings unter schrecklichsten Haltungsbedingungen.
Es ist so, dass die meisten Kühe in sogenannten Boxenlaufstellen gehalten werden. Das sind Ställe, wo es so Liegeboxen gibt, wo die Kühe sich hinlegen können und dann eben so eine Art Gang, so ein Rundgang in dem Stall. Der Stall ist dann mit Betonspaltenboden ausgelegt, also damit halt die Gülle und der Kot da durchfallen. Aber in der Realität ist es dann eben so, dass die Tiere in wirklich engen Boxenlaufstellen auf ihrem eigenen Kot, auf ihrer eigenen Gülle die ganze Zeit dort stehen und liegen. Also sie können dort ihre Bedürfnisse nach Bewegung zum Beispiel überhaupt nicht ausleben. Und dann ist auch immer noch die Anbindehaltung erlaubt.
Diese Anbindehaltung wird vor allem in kleinen Biohöfen angewandt. Im Jahr 2014 wurden immer noch fast 1 Million Milchkühe in Anbindehaltung gehalten. Milchkühe dürfen zudem nur im Sommer raus aus ihren engen Ställen und nicht, wie uns jeden Tag in allen Werbeformen vorgegaukelt wird, auf die grüne Wiese. Der Auslauf befindet sich auf einem betonierten Hof, der ebenfalls viel zu eng ist. Die Enge in den Ställen und im Auslauf hat schwerwiegende Folgen.
Sie können aufgrund der Enge keine funktionierenden Sozialstrukturen ausbauen. Also es ist ja so, dass Kühe haben auch eine Rangordnung und das bedeutet aber eigentlich, dass die rangniedrigeren Tiere den ranghöheren Tieren aus dem Weg gehen können müssen. Ansonsten kommt es halt zu Stress, zu Kämpfen und so weiter. Und die engen Haltungsbedingungen sorgen dafür, dass die Tiere sich eben nicht aus dem Weg gehen können. Also aufgrund dieser Enge in den Ställen steigt ja auch die Verletzungsgefahr. Und aus dem Grund werden den Tieren die Hörner ausgebrannt. Und diese Enthornung ist sehr schmerzhaft. Also in den Hörnern enden Nerven. Das passiert in der konventionellen Tierhaltung auch mit jedem Tier, kann man so sagen, ausnahmslos. Und auch in der Biotierhaltung werden ungefähr der Hälfte der Tiere die Hörner ausgebrannt.
Eine weitere Folge der schlechten Haltungsbedingungen ist die Mastitis. Eine chronische Euterentzündung, welche nur durch die Gabe von Antibiotika behandelt werden kann.
Die chronische Euterentzündung entsteht eben dadurch, dass die Tiere sozusagen die ganze Zeit auf ihrem eigenen Kot liegen. Also das sind ja überhaupt keine hygienischen Bedingungen, die dafür sorgen könnten, dass die Tiere gesunde Euter haben könnten. Und außerdem wird sie auch noch hervorgerufen durch die Verwendung von Melkmaschinen. Also wie jede Entzündung ist es für die Tiere sehr schmerzhaft, die leiden da sehr drunter. Und es gibt dafür keine andere Behandlungsmöglichkeit als Antibiotikagabe.
Wir können also davon ausgehen, dass in jeder konventionell gekauften Milch Antibiotikarückstände enthalten sind. Und nicht nur das. Der Eiter, der durch den schmerzhaften Verlauf der Krankheit entsteht, ist auch in der Milch wiederzufinden. Auch Blut wurde bereits in der Milch entdeckt. Konsumentinnen und Konsumenten müssen sich beim Milchtrinken also bewusst sein, dass sowohl Eiter als auch Blut- und Medikamentenrückstände in ihrer Milch enthalten sein können. Calcium, Vitamin D und Eiweiß, das sind Gründe, die für den Konsum von Milchprodukten sprechen. Diese Stoffe sind auch wirklich in der Milch enthalten. Allerdings gibt es deutliche Probleme bei der Aufnahme und Verwertung von Milchprodukten durch unseren Körper. Das für uns so wichtige Calcium, welches uns durch die Werbeindustrie mit unserem Konsum zugesichert wird, ist für den Menschen unbrauchbar. Karin Hein vom Vegetarierbund Nürnberg und Expertin für vegane Ernährung erklärt, weshalb es für unseren Körper schädlich ist, Milchprodukte zu essen und trinken.
Also Kuhmilch enthält tatsächlich Calcium, das stimmt. Allerdings ist dieses Calcium erstens nicht so gut verfügbar für den menschlichen Körper, wie wenn wir es aus pflanzlichen Lebensmitteln gewinnen. Das heißt, wenn wir Brokkoli oder grüne Gemüse essen, dann können wir dieses Calcium, was daran enthalten ist, viel, viel besser aufnehmen. Und andererseits, was wirklich auch schädlich ist, ist, dass das tierische Protein, das Casein in der Kuhmilch, zu einer Übersäuerung im Körper führt. Und um diese Übersäuerung wieder auszugleichen, muss der menschliche Körper tatsächlich Calcium abbauen oder aus den Knochen ziehen, um diese Übersäuerung wieder wettzumachen. Das heißt, dieses Kalzium wird am Ende ausgeschieden und wenn ich Kuhmilchprodukte konsumiere, verliere ich mehr Kalzium, als dass ich es aufnehme. Das führt dann auch dazu, dass man sieht, in den Ländern, wo am meisten Kuhmilchprodukte konsumiert werden, ist die Osteoporoserate am höchsten, obwohl wir immer erzählt bekommen, dass Kalzium in der Milch so gut gegen Osteoporose ist. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall.
Wie Karin es bereits erläutert hat, kann Milch somit zu Osteoporose führen, anstatt diese zu vermeiden. Aber nicht nur Osteoporose ist eine mögliche Folgekrankheit, welche durch den Milchkonsum begünstigt wird. Denn auch Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Fettleibigkeit, Krebs und weitere können Folgen des Verzehrs sein.
Kuhmilch fördert tatsächlich auch viele Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Fettleibigkeit, Herzerkrankungen, Multiple Sklerose und auch Krebs in allen möglichen Formen. Das liegt unter anderem daran, dass das IGF-1, das ist das stärkste Wachstumshormon im menschlichen Organismus, durch den Konsum von Milch stimuliert wird, die eigene Produktion und auch in der Kuhmilch enthalten ist. Und zu Wachstum führt, also zu schnellem Wachstum. Und das kann natürlich dann auch auf der Krebsebene passieren. Nach der Adoleszenz müssen wir eigentlich nicht mehr wachsen. Das heißt, vom Säuglingsalter bis zur Kindheit oder Jugend sollen wir natürlich schnell wachsen und brauchen viele Proteine. Aber ab da haben wir keinen Bedarf mehr an Muttermilch. Und da kann sich dann dieses positive Wachstum, das wir in der Kindheit brauchen, ins Gegenteil verkehren und zu Krebs führen.
Wachstum ist für die meisten Konsumentinnen und Konsumenten von Milch ein wichtiger Grund, diese zu trinken. Das führt zu dem Argument, dass Säugetiere nun einmal Milch zum Groß- und Starkwerden brauchen. Das ist jedoch nur im Säuglingsalter der Fall. Die Zusammensetzung von Muttermilch ist für menschliche Bedürfnisse zugeschnitten. So ist eben auch Kuhmilch nur ideal für Kälber und nicht für den Menschen. Viele Ersatzmilchprodukte, die für Säuglinge hergestellt werden, sind aus Kuhmilch und entsprechen nicht den Bedürfnissen eines Kindes. Im Gegenteil, sie können sogar sehr schädlich sein.
Kuhmilch und andere Produkte, die gerade auch für Säuglinge produziert werden und für Kinder, sind in der Zusammensetzung einfach nicht ideal für Menschenkinder. Sie haben extrem viel Milchzucker und einen hohen Fettgehalt, fördern Fettleibigkeit und Krankheiten bei Kindern und Säuglingen.
Laktoseintoleranz ist in aller Munde. Laktosefreie Produkte überfüllen die Läden. So bekommen auch Lebensmittel, bei denen man noch nicht einmal auf die Idee gekommen wäre, dass diese Laktose enthalten, ihr berühmtes Label laktosefrei. So zum Beispiel auch Fleisch und Wurstwaren, sogar Limonade. Aber auch der beliebte Schnittkäse. Dieser wird aber auch extra laktosefrei hergestellt. Fragwürdig ist, warum ein Produkt, welches keine Laktose enthält, speziell für laktoseintolerante Menschen produziert wird und auch noch deutlich teurer ist als der normale Schnittkäse im Supermarkt. Man hat das Gefühl, es suggeriere etwas Gesundes, eine Art neues Bio-Demeter-Label. Karin erklärt, warum viele nach dem Genuss von Milchprodukten von Symptomen wie Durchfall und Magenschmerzen gequält werden.
Also als Säugling produziert der Körper, der menschliche Körper, Laktase, das dazu da ist, den Milchzucker, die Laktose zu spalten. Und so können wir auch die eigene Muttermilch gut verdauen und vielleicht auch die Kuhmilch ein bisschen weniger schlecht vertragen. Aber diese Produktion von Laktase lässt nach dem Kindesalter, spätestens Adoleszenz, deutlich nach oder ergibt sich dann komplett. Das heißt, danach fehlt uns diese Laktase, mit der wir den Milchzucker aufspalten können. Das äußert sich dann bei denen, die wirklich laktoseintolerant sind, das sind 10 Millionen Leute, daran, dass die Milch eben unverdaut in den Dickdarm kommt und zu Blähungen, Schmerzen, Durchfall und Übelkeit führt.
Das spiegelt wieder, dass Kuhmilch nicht für die menschliche Spezies geeignet ist. Und der Verkauf der laktosefreien Produkte ist zudem ein Marketingtrick, auf den wir alle reinfallen sollen.
Noch ein weiterer Faktor, was die Kuhmilch angeht, ist einer, der den meisten, glaube ich, nicht bewusst ist. Und zwar nehmen wir über unsere Nahrung immer auch giftige und krebsauslösende Substanzen auf. Leider natürlich auch gerade durch Pestizide, Herbizide und so weiter. Und wenn man sich mal anschaut, wo wir die am meisten aufnehmen, sind 92% dieser giftigen Substanzen wie Dioxine und PCB aus Tierprodukten. und 54% tatsächlich aus den Milchprodukten und der Milch. Das hat das Schweizer Bundesamt festgestellt. Das heißt, mit Milch nehmen wir auch ganz viele Giftstoffe auf.
Zusammenfassend sind also die Bestandteile von Milch: Wasser, Milchzucker, Fett, Hormone und Calcium. Nicht zu vergessen sind aber die Rückstände von Antibiotika, Pestiziden, Eiter und Blut. Ein gesundes Lebensmittel sieht sicher anders aus. Kommen wir nun zu den ökologischen Aspekten, die gegen einen Konsum von Milchprodukten und insbesondere den der klassischen Milch sprechen. Denn der enorme Verbrauch schädigt nicht nur den Milchkühen in den Ställen, sondern auch Mensch und Natur. Referentin Karin Hein ist vom Vegetarierbund Nürnberg und Betreiberin der Facebook-Seite Karin Hein, Expertin für vegane Ernährung, Ethik und Lebensweise. Sie klärt über die benötigten Ressourcen für die Massentierhaltung auf.
Für die Herstellung von tierischen Produkten braucht man ja immer mehr Ressourcen, als wenn man direkt ein pflanzliches Lebensmittel produzieren würde. Das heißt, Tiere essen, Tiere trinken und auch der ganze Aufwand braucht mehr Energie. Also aus 16 Kilo Kraftfutter wird ca. 1 Kilo Fleisch. Es gibt verschiedene Zahlen, ca. 25.000 Liter Wasser fallen auf ein Kilo Fleisch an zum Beispiel.
Bei der Konsummilch an sich sieht es nicht besser aus, denn auch für die Herstellung von dieser wird Wasser verbraucht. Ein Liter Milch entspricht hierbei zwischen 10 und 400 Liter Wasser. Das bedeutet, je mehr künstlich bewässerte Pflanzen die Kuh frisst, desto höher der Verbrauch an Wasser. Im Jahr 2025 soll nach der Schätzung der Vereinten Nationen ein Drittel der Weltbevölkerung an Wasserknappheit leiden. Die Milchproduktion trägt zu dieser einen großen Teil bei. Aber auch Klimaschäden sind Folgen der Tierindustrie.
Die Tierindustrie produziert tatsächlich weltweit die meisten klimaschädlichen Gase im Vergleich zu allen anderen Gründen für den Klimawandel. Das heißt, die Tierindustrie verursacht mehr klimaschädliche Gase zum Beispiel als der weltweite Verkehrssektor. Das muss man sich mal vorstellen. Alle Flugzeuge, alle Züge, alle Autos, alles, was brummt und rumfährt, produziert bei weitem nicht so viel klimaschädliche Gase wie die Tierindustrie. Und die Kühe, also natürlich auch für die Milchproduktion, tragen da besonders zu bei, weil sie Methangase ausstoßen. Man kann da generell sagen, dass jede einzelne Kuh mehr zum Klimawandel beiträgt als zwei durchschnittliche Autos.
Doch wie kann man Ressourcenverschwendung und Klimaerwärmung verhindern? Eine Alternative wäre eine vegane Lebensweise, nach der auch Expertin Karin Hein lebt.
Foodwatch hat auch festgestellt, dass eine vegane Ernährung, also wenn ich jegliche tierischen Produkte weglasse, dreimal so klimafreundlich ist wie eine vegetarische. Das heißt, wenn ich Milchprodukte und Milch konsumiere, aber Fleisch weglasse. Also dieser Unterschied gerade mit der Milch und den Milchprodukten ist schon beträchtlich.
Häufig wird Vegetariern und Veganern allerdings vorgeworfen, Mitverursacher des Klimawandels und Verrodungen des Regenwalds verantwortlich zu sein. Grundlage für diesen Vorwurf ist der Verzehr von Produkten auf der Basis von Soja. Karin vom WEBU gibt Auskunft.
Tatsächlich ist es so, dass der Sojaanbau gerade in Drittweltländern, in Südamerika und im Amazonasgebiet der Nutztierhaltung dient. Das heißt, 90% der weltweiten Sojaernte wird an Tiere verfüttert und die Sojaprodukte, die wir hier in Europa, in Deutschland beziehen, sind ganz andere Sojaquellen. Die kommen aus Deutschland, aus Frankreich, aus Österreich, sind in der Regel bio- und genfrei. Das ist also ein ganz anderes Soja als das, was hier importiert wird, um die Tiere zu füttern. Vielleicht nochmal eine Zahl, also wie gesagt, 90% der weltweiten Sojaernte wird an Tiere verfüttert, aber auch ca. 50% der weltweiten Getreideernte und 40% des weltweiten Fischfangs. Der Konsum von tierischen Produkten trägt immer zu diesem unfairen Ressourcenverteilungssystem bei. Das heißt, ich kann da wirklich nur entweder mitmachen oder mich dagegen entscheiden.
Sandra Franz von Animals Right Watch, kurz Arriva, hat euch die Schattenseiten der Massentierhaltung für die Milchherstellung erläutert. Und Karin Hein vom WEBU Nürnberg hat die Mythen rund um die Gesundheit der Milch aufgeklärt. Doch was ist eine passende Alternative? Beide Aktivistinnen sprechen sich für eine rein vegane, also pflanzliche Ernährung aus. Sandra Franz und Karin Hein dazu.
Es gibt genügend pflanzliche Alternativen. Also man kann heutzutage wählen zwischen Sojamilch, Dinkelmilch, Hafermilch, Mandelmilch, so viele verschiedene Milchsorten, die alle lecker sind, die, würde ich sagen, mindestens genauso gesund sind wie Kuhmilch.
Kalzium kann man wunderbar aus pflanzlichen Nahrungsmitteln wie Karob, Feigen, getrocknetem Obst oder grünem Blattgemüse gewinnen und noch viele andere. Eiweiß ist eh kein Problem. Eiweiß findet sich in Avocados, Bierhefe, Erdnüssen, Getreideprodukten, in Tofu und anderen Sojaprodukten, in Weizeneiweiß. Also da gibt's auch eine riesige Fülle an Ressourcen aus pflanzlichen Lebensmitteln. Und Vitamin D bildet unser Körper auch selbst, wenn wir einfach regelmäßig sanft uns sonnen. Das heißt, circa 15 Minuten pro Tag die Arme und Beine der Sonne entgegenhalten, entsprechend natürlich nach dem eigenen Hautton. Und dann produziert der Körper ausreichend Vitamin D. Und wenn die Sonne gerade nicht scheint, wie bei uns in Deutschland, kann man auch angereicherte Lebensmittel wie Pflanzenmilch oder Getreide zum Beispiel konsumieren.
Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte und sind oft sehr günstig. Pflanzenmilch hingegen ist ziemlich teuer. Die billigste Variante ist dabei Sojamilch. Mandelmilch kann dann aber schon sehr teuer werden. Ich habe Karin, Expertin für vegane Ernährung, Ethik und Lebensweise, gefragt, wieso.
Was man verstehen muss, ist, dass die meisten tierischen Produkte überhaupt nicht für uns so günstig und bezahlbar sind, weil sie sehr stark subventioniert werden. Gerade in der EU wird die Tierindustrie sehr stark subventioniert und auch die Milch wird als Grundnahrungsmittel betitelt und nur mit 7% besteuert im Vergleich zu zum Beispiel Pflanzenmilch, die mit 19% Mehrwertsteuer versteuert wird. Das heißt, wenn ihr euch jetzt mal eine Pflanzenmilch kaufen wollt, erschreckt nicht, es ist natürlich ein bisschen teurer, weil einfach die Subventionen nicht da sind und diese Steuervorteile.
Es ist sicher nicht einfach, auf etwas zu verzichten, das man sein ganzes Leben gegessen und getrunken hat. Und das hat auch seinen Grund. Käse enthält nämlich suchterregende Stoffe, die es uns so schwer machen, auf ihn zu verzichten.
Was ich oft noch höre, ist, dass die meisten, gerade Vegetarier, sagen, ohne Käse könnte ich ja nicht. Den sage ich gerne, dass Käse tatsächlich süchtig macht und ich sie gut verstehen kann. Ich habe es mir früher auch nicht vorstellen können, als ich noch Vegetarierin war. Ich habe aber einfach 4 Wochen mal strikt vegan gegessen und ganz tolle Rezepte ausprobiert und ich habe Käse nie vermisst. Ist vielleicht nicht bei jedem so, aber es ist wichtig zu wissen, dass im Käse besonders, aber auch in Kuhmilchprodukten generell, Casomorphine drin sind. Das sind opiatähnliche Stoffe, die einen im Endeffekt süchtig machen oder ein Wohlgefühl und ein abgedämpftes Wohlgefühl geben. Von der Natur ist es eigentlich dafür gedacht, dass die Bindung zwischen dem Kalb und der Mama gestärkt wird. Also es hat wirklich so einen leichten Drogeneffekt. Und diese Sucht nach diesen Casomorphinen, die hält in der Regel 3 bis 4 Wochen. Das heißt, wenn ich 3 bis 4 Wochen mal wirklich auf Kuhmilchprodukte in jeder Form, also Käse, Quark, Joghurt und so weiter verzichte und sie einfach durch pflanzliche Alternativen ersetze, dann werde ich in der Regel nicht mehr so ein Verlangen nach diesem Käse haben.